The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 2. September. In 3 Wochen startet die MyWay, unser Strategiegipfel für den Mittelstand. 23. 24. September im Berliner Westhafen. Es sind wirklich interessante Speaker zusammengekommen. Joe Kaeser wird da sein von Siemens Energy, Katharina Reiche, Sigmar Gabriel, die Chefin von Köln Flocken und auch der junge Maler, der das Porträt von Angela Merkel gemalt hat. Alle Infos in den Shownotes. Wir sehen uns.
Deutschland schreckt ab. Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
Aber wer soll bezahlen? Jetzt wissen wir es. Der Russe soll bezahlen. Innenminister Dobrindt in der Pose des Staatsmannes.
Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist.
Zur Erinnerung, eine Drohne war am 4. August nachts auf dem Flughafen Leipzig-Halle gefunden worden.
Herzlich willkommen zu ZDF heute live. Drohnenalarm am Flughafen Leipzig. Auf dem Flughafen ist in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine eine Drohne gefunden worden.
Beladen war sie angeblich mit rund 600 Gramm Sprengstoff. Der Zünder versagte. Darum ist nichts passiert, Gott sei Dank. 10 Tage später soll unweit des Flughafens eine weitere Drohne entdeckt worden sein. Auch dort haben die Ermittler Sprengstoff sichergestellt, so heißt es. Der Innenminister warnt jetzt vor weiteren Aktionen, aber er sagt auch, Deutschland sei kein Kriegsakteur. Aber trotzdem sind wir betroffen.
Lassen Sie mich noch deutlich machen.
Nochmal Dobrindt.
Wir befinden uns nicht im Krieg. Aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
Und jetzt passiert was? Naja, der Außenminister, der weiß mehr, der hat mit dem Bundeskanzler gesprochen. Johann Wadephul von der CDU trat gestern auch vor die Presse und sagt das Folgende.
Folgende Maßnahmen habe ich in Absprache mit dem Bundeskanzler angeordnet. Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen. Der Vertrag über das russische Haus in Berlin wird gekündigt. Wir werden in der Europäischen Union neue Listungen von Personen aus Russland im Kontext hybrider Angriffe vorschlagen. Wir verschärfen die Einreisekontrollen für russische Staatsangehörige. Wir erhöhen den Druck auf die russische Schattenflotte.
Applaus gab es von den NATO-Partnern. Der Generalsekretär stehe, sagt er, in full solidarity mit Deutschland. So auf X. Russland versuche, andere einzuschüchtern, aber man stehe auch zur Ukraine. Und Russland, tja, das will reagieren auf diese Strafmaßnahmen aus Deutschland, spiegelbildlich reagieren, so zitiert dpa das russische Außenministerium, was auch immer spiegelbildlich hier heißt. Fazit, die Bundesregierung will zeigen, dass sie noch lebt, dass man Muskeln hat, auch wenn man sie nicht wirklich einsetzt. Stärke und Gelassenheit, beides, das ist die Botschaft. Man will keine Spirale der eskalierenden Kraftmeierei in Bewegung setzen, damit der Satz von Dobrindt,
wir befinden uns nicht im Krieg,
auch morgen noch gilt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Jan Schröder hat mit dem sachsen-anhaltinischen AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund gesprochen am Rande einer Wahlveranstaltung.
Und ich sehe das komplett andersrum. Ich sehe das so, dass eine AfD-geführte Regierung ein Wettbewerbsvorteil wird.
Wir hören Till Brönner und Kevin Kühnert beim Late Night Briefing live in Berlin. Und wir gratulieren heute Morgen einer Hollywood-Größe zum Geburtstag. Mit 40% steht die AfD in Sachsen-Anhalt in den Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen, jenes kleine Bundesland mit gerade mal 2,1 Millionen Einwohnern. Dort wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Früher hätte das ehrlich gesagt nur wenige Menschen außerhalb von Magdeburg interessiert. Das ist jetzt anders. Der Wahlkampf dort wird mit höchster Sensibilität von den Bundespolitikern verfolgt. Die AfD führt nämlich, und sie führt deutlich, die Union ist mit 23% weit abgeschlagen. Und die SPD liegt bei mageren 9%. Und manche fürchten auch, dass sie sogar aus dem Landtag herausfallen könnte. Also, der lokale Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat einen Lauf im Moment. Und er hat sogar die Chance, wenn das mit der SPD im schlimmsten Falle so passiert, hat er die Chance auf eine absolute Mehrheit. Sollte das so kommen, tja, dann hätte Deutschland seinen ersten AfD-Ministerpräsidenten. Der Mann, Siegmund, ist 35 Jahre alt, war früher bei der CDU und gelernt hat er auch was, nämlich Groß- und Außenhandelskaufmann. Jan Schröder, Ressortleiter Politik bei The Pioneer, war beim sogenannten Demokratiefest der AfD in Haldensleben. Haldensleben ist eine kleine Stadt mit rund 20.000 Einwohnern nordwestlich von Magdeburg. Jan Schröder hat dort den AfD-Kandidaten abgepasst und mit ihm gesprochen. Ein bisschen turbulent geht's dazu auf diesem Fest, aber ich glaube, wir können gut verstehen, was da gesprochen wird. Hören wir doch mal zu.
So, hallo Herr Siegmund. Schön, dass Sie es endlich mal geschafft haben zu The Pioneer. Sie haben den Menschen hier ihr altes, sicheres Deutschland zurückversprochen. In welchem Jahrzehnt gab es denn das?
Zumindest die Zeit vor 2014, 2015, als wir unsere innere Sicherheit, unsere Art zu leben aufgegeben haben, weil Angela Merkel und die CDU natürlich diese Grenzen geöffnet haben und Migration komplett gleichgesetzt haben, alles in einen Topf geworfen haben, was ja bis heute leider politisch fortläuft. Und das ist eine Zeit, tja, Sie sehen ja die Auswirkungen. Jeder Weihnachtsmarkt sieht aus wie eine Festung. Unsummen an Steuergeld gehen hier drauf für eine fehlgeleitete Migration. Das möchte ich nicht mehr. Unser altes, sicheres Deutschland ist eine Zeit, als wir noch sicher waren, als wir auch noch ein Stück weit stolz und selbstsicher auf unsere eigene kulturelle Selbstidentität waren. Und das möchte ich wieder zurück, mit einem klaren Blick nach vorn, mit einer positiven Perspektive und deswegen auch dieser positive Wahlkampf, die Vision 2026, unser gutes, altes, sicheres Deutschland.
Es gibt ja massiv Sorgen um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wenn Sie die absolute Mehrheit erringen sollten und an der Macht sein sollten, welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen würden Sie unmittelbar danach ergreifen?
Erstmal, von wem gibt es denn diese Sorgen? Von Friedrich Merz, wunderbar. Die aktuellen
den Wirtschaftsverbänden,
die der Wirtschaft selbst. Die sehr CDU-nah sind oftmals, aber der Mittelstand...
Die Unternehmen selbst sind ja enorm am Klagen.
Also da können Sie mal hier rumgehen, wie viel Mittelstand hier auf unseren Veranstaltungen ist, wie viel Unternehmer hier sind, die das alles ausbauen müssen. Spediteure, Handwerker, Pflegedienste, also genau die aktuell die Auswirkungen dieser Politik mitbekommen. Und ich meine, fragen Sie doch mal bei der Chemieindustrie, bei den Automobilzulieferern, wie es da gerade läuft. Also die aktuelle Deindustrialisierung, die haben wir doch gerade in Deutschland. Unternehmen verlassen dieses Land. Wir haben eine extrem hohe Abgabenlast. Wir haben extrem hohe Energiepreise. Und ich sehe das komplett andersrum. Ich sehe das so, dass eine AfD-geführte Regierung ein Wettbewerbsvorteil wird. Weil in vielen Ländern dieser Welt ist es das Normalste, dass sie eine national-konservative Regierung haben. Und wenn ich doch als Wettbewerbsvorteil ausrufe, dass wir Wirtschaft wieder Freiheit zurückgeben, dass wir sie befreien von diesen ganzen Klimavorgaben, von irgendwelchen Quotenregelungen und vielen, vielen mehr, dass wir die Grundlage für eine wirtschaftspolitische Freiheit schaffen, dann wird das auch die Grundlage für eine wirtschaftspolitische Blütezeit, weil das ein Wettbewerbsvorteil sein wird. Und ich glaube, sehr viele Unternehmen werden sich hier ganz bewusst deshalb in Sachsen-Anhalt niederlassen.
Ich habe jetzt keine konkrete Maßnahme gehört, die Sie unmittelbar nach der Wahl sagen wollten.
Wir haben noch nicht nachgefragt, kann ich ja machen.
Ich hatte gefragt.
Nach konkreten Maßnahmen. Also auf Landes... Ja, die ganz großen Probleme, sage ich realistisch, die sind auf Bundesebene zu lösen. Das ist das Thema Energie und das ist das Thema EU-Regulatorik. Aber was ich auf Landesebene lösen kann, ist natürlich im kleinen Maße Unternehmern das Leben so leicht wie möglich zu machen. Es gibt sehr, sehr viele Vorschriften, sehr, sehr viele Berichtspflichten, sehr, sehr viele Genehmigungsverfahren, die kompliziert sind, die langfristig sind. Fördermittelbedingungen, alles sehr, sehr kompliziert. Ich werde es so gut es geht verschlanken. Wir werden mit Genehmigungsfiktion arbeiten. Das heißt, dass Anträge, die gestellt werden, mit einem gewissen Ablauf einer Frist automatisch als genehmigt gelten müssen, damit der Unternehmer weitermachen kann, damit er nicht Monate, Jahre lang wartet. Wir müssen endlich diese Regelung einführen, wie sie die Engländer haben. Für jedes neue Gesetz, jede neue Verordnung, die kommt, müssen zwei alte rausfliegen. Wir müssen uns selbst auch zwingen, aufzuräumen. Und genau das ist ja eine Quintessenz, wenn ich mit Unternehmen spreche, mit Mittelständlern spreche, was ihnen das Leben hier auf Landesebene schwer macht, dann ist das die extreme Bürokratie in diesem Land.
Das haben ja andere Politiker davor auch schon beide Maßnahmen versprochen.
Und was haben wir jetzt? Die regieren? Ja, super, das versprechen sie jedes Mal von Wahl zu Wahl. Also meine Expertise, und das hatten wir heute übrigens, wir hatten heute einen Unternehmerstammtisch hier, ich werde es mit den Unternehmen gemeinsam machen. Ich habe das Gefühl, dass die aktuelle Regierung auch gar keinen Bezug zu den wirklichen Unternehmen hat, sondern zu den Verbänden vielleicht, wo die oftmals auch politisch nah besetzt sind. Aber ich möchte wirklich die Leute, die das aktuell in ihrem Alltag erleben, gerne auch mit einbauen in unsere politische Gestaltung und ihnen auch die Möglichkeit geben, konkrete Vorschläge zu machen. Ich brauche die Unternehmen hier im Land.
Und was sagen Sie den Unternehmen, die jetzt in Sachsen-Anhalt um ihre ausländischen Mitarbeiter fürchten, die als Fachkräfte brauchen? Im Falle einer AfD-Regierung fürchten die, dass die eben abgeschoben werden?
denen empfehle ich, sich neben der Tagesschau und dem ZDF einfach mal ein eigenes Bild zu machen und mit uns darüber zu sprechen, auch unser Programm mal anzuschauen. Niemand von uns hat ein Problem mit gut qualifizierten Fachkräften, mit Leuten, die hier eingewandert sind, die sich an Recht und Gesetz halten, die nach strengen Kriterien hierher kommen, das heißt Sprache, die etwas mitbringen, die was machen wollen. Haben wir da überhaupt kein Problem mit. Uns geht es um die Leute, die illegal sind, die ja straffällig sind. Und unser Programm sagt ganz klar, dass die langfristige Perspektive nicht Zuwanderung sein kann, weil die gesamte westliche Welt die gleiche demografische Entwicklung hat. Das heißt, wir müssen es aus eigener Kraft schaffen, aber es hat nichts damit zu tun, dass Leute, die hier mit anpacken wollen, völlig herzlich willkommen sind. Übrigens sind das diejenigen, die oftmals selbst AfD wählen.
Innenminister Dobrindt hat gerade gesagt, dass der Drohnenangriff in Leipzig auf den russischen Geheimdienst zurückgeht. Welche Maßnahmen muss die Bundesregierung jetzt in Richtung Russland treffen?
Na, Diplomatie, miteinander reden, mal einfach sich an einen Tisch setzen. Also mal, was hat denn das jetzt gebracht in den letzten 2-3 Jahren, dieser Kurs? Wir schicken Geld dahin in Ukraine, wir schicken Waffen, wir haben die Gesprächskanäle abgekottet, wir haben Sanktionen. Im wirtschaftspolitischen Bereich, was hat das jetzt gebracht? Welche Auswirkungen hatte das jetzt auf den Kriegsverlauf? Wie viele Menschenleben hat man damit gerettet? Kein einziges. Und demzufolge ist jetzt mal, eigentlich ist dieser Schritt überfällig, der Punkt, wo man mal miteinander sprechen muss. Wo man
Aber Sie fordern Diplomatie in Reaktion auf einen Angriff des russischen Geheimdienstes auf deutsches Territorium.
Es ist doch eine fortlaufende Abfolge, was hier gerade passiert. Wir zünden doch mit, wir lassen uns doch in einen fremden Krieg mit reinziehen. Das ist doch das Problem. Es ist doch logisch, dass dann irgendwann mal welche Gegenreaktionen erfolgen. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte, dass wir miteinander reden. Ich möchte hier weder Drohnenangriffe, noch möchte ich, dass wir uns an einem Krieg beteiligen. Wir reden über Menschenleben. Auf beiden Seiten Millionen Menschen, die ihr Leben verlieren. Wofür? Ich möchte das nicht mehr. Was hat das gebracht? Das sollen mir mal diejenigen erklären.
Also verstehe ich das richtig, dass Sie gegen die im Raum stehenden Sanktionen sind, die jetzt gegen Russland erlassen werden sollen?
Selbstverständlich. Weil was ist denn die Konsequenz dessen? Was hat das denn gebracht? Wodurch lässt sich denn Russland jetzt von diesem Kurs hier irgendwie vom Wege abbringen? Muss doch eine Vorgeschichte mal diskutiert werden. Man muss sich noch mal an den Tisch setzen und mal überlegen, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Das ist das Entscheidende. Und deswegen, wir möchten Diplomatie, wir möchten mit den Russen, genauso wie mit den Amerikanern, genauso wie mit der Ukraine, mit China, mit jedem möchten wir vernünftig klarkommen. Das ist deutsches Interesse. Es ist nicht im deutschen Interesse, dass wir uns in Konflikte anderer hineinziehen lassen. Das werde ich als Ministerpräsident potenziell nicht lösen können. Aber ich werde einen Schritt in die Richtung gehen können, dass wir auch wieder diese Stimme deutlich machen, dass wir miteinander sprechen müssen und dass Gewalt niemals eine Lösung ist. Dankeschön.
Anfang der Woche waren wir mit unserem Late-Night-Briefing auf der Berliner Bühne, nicht auf dem Schiff, sondern im historischen Admiralspalast vor unseren großartigen Pioneers aus Berlin. Da wurde erzählt, diskutiert, musiziert. Till Brönner war dabei, nicht nur als Star-Trompeter, sondern auch als Bürger. Denn neulich ging der Mann viral, aber nicht mit seiner Musik, sondern mit Aussagen zur aktuellen Lage in Deutschland.
Ich wünsche mir keine ärmere Gesellschaft mit gerechterer Verteilung. Ich wünsche mir eine wohlhabendere Gesellschaft, in der möglichst viele Menschen erfolgreich sein können. Wenn irgendjemand was geschafft hat, dann könnte unsere erste Frage doch auch mal sein, wie hat die das geschafft? Und nicht immer nur, warum hat der mehr als ich? Und natürlich muss eine Gesellschaft Menschen auffangen, die Hilfe brauchen. Da bin ich voll dabei. Aber sie sollte Menschen, die was können, etwas wagen oder etwas aufbauen wollen, auch sagen, ey, mach, Alter, ist gut für uns alle. Eigentlich wollte ich immer nur Trompete spielen. Dass man dabei irgendwann was über Wirtschaft lernt, das war nicht geplant.
Mit meiner Kollegin Pia von Versebe hat er gesprochen. Hören wir kurz rein, was Till Brönner uns zu sagen hat.
Aber ich glaube, zurzeit liegt sowas wie so ein Mehltau eigentlich über dem Land, ja. Und nach dem Video war es interessant, wer sich bei mir gemeldet hat. Ich glaube, dass Unternehmer gegenwärtig, und ich vermute, ein paar sitzen hier im Saal, eigentlich ein bisschen zu leise sind, so wie damals die Musiker während Corona. Und als Unternehmer mal zu sagen, dass man spürt, dass es wirtschaftlich jetzt gerade wirklich eng ist und dass die Frage, wann kommt eine Aktion, wann kommt wirtschaftliche Aktivität eigentlich noch zustande und wann werden die Belastungen zu groß, um das wirklich noch durchzuhalten. Wir reden von Menschen, die das alles erwirtschaften, was wir hier ausgeben. Und das ist ja nicht wenig Geld. In so einem Augenblick wird's schmerzhaft.
Alef Doğan hat mit dem ehemaligen SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gesprochen. Der arbeitet heute für die Finanzwende. Das ist eine Nichtregierungsorganisation in Berlin. Gesprochen haben die beiden über den Zustand der Politik in Deutschland, über die Selbstbeschäftigung der Parteien und auch darüber, warum ihn, Kevin Kühnert, dieser Betrieb, dieser politische Betrieb am Ende so viel Kraft gekostet hat.
Also wenn ich sehe, wie viel das System zur Selbsterhaltung an Ressourcen, nicht nur an Geld, aber auch an großer Stelle, ja, an erster Stelle auch an Geld, aber auch an Ressourcen verschwendet, dann kann man sagen, okay, das alles ist wirklich so bräsig geworden, Veränderung ist dort kaum mehr oder nur wenig möglich.
Ich weiß nicht, bei Verschwendung müssen wir jetzt tiefer reingehen. Ich würde es wirklich beim Apparat als solchem erstmal lassen, bei den demokratischen Institutionen und damit vorneweg auch den Parteien. Die sind eben Vereine auch in Deutschland und ja historisch auch einfach Orte, an denen Identitätsbildung stattfindet. Da engagieren sich viele Menschen, kenne ich ja auch ehrenamtlich. Ne? Das ist ein Ort, wo man sich also trifft und die Wagenburg zieht sich da im Moment extrem zusammen. Es geht ganz viel Energie in den Apparat rein. Das ist einer der Gründe, weshalb es mich am Ende dann auch zerhauen hat, da drin, so würde ich es heute analysieren, weil ich unendlich viel Energie in das am Laufen halten des Rades, in dem ich mich bewegt habe, gesteckt habe, was aber kein produktiver Energieeinsatz für die eigentlichen politischen Auseinandersetzungen gewesen ist. Und das merken Leute. Also wenn eine Partei, ich glaube, wenn eine traditionelle Partei, so wie sie heute in Deutschland aufgestellt ist, wenn das ein Motor wäre, würden wir sagen, der hat einen schlechten Wirkungsgrad.
Auch unsere Pionier-Herausgeberin Diana Kinnert war dabei, die Publizistin, Buchautorin. Sie hat wortgewaltig über Selbstoptimierung gesprochen und warum wir nicht in die Achtsamkeitsfalle tappen sollten. Ein Potpourri dieses bewegenden Abends können Pioneers am Sonntag hören in einem Late-Night-Spezialpodcast aus dem Admiralspalast. Und wenn Sie Lust haben auf die Pioneers und auf Live, dann kommen Sie doch heute Abend vorbei auf der Pioneer 2. Da geht's zur Sache. Meine Kollegin Julia Canning hat zwei Frauen aus Ostdeutschland eingeladen. Linda Teuteberg aus dem Vorstand der FDP. Brandenburg ist sie aufgewachsen. Und die aus Sachsen stammende Autorin und Journalistin Jana Hensel. Zungenkinder hieß ihr großer Bestseller. Eine Heimat, zwei Frauen und zwei sehr unterschiedliche Perspektiven auf diese Heimat. Also, mit dabei sein, Tickets in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das berichtet ab 5 Uhr morgens der neue Pioneer-Podcast Frontrunners. Sie hören unter anderem die wichtigsten Schlagzeilen der internationalen Wirtschaftsmedien. Sie erfahren, wie die Futures so laufen, kurz vor Börseneröffnung hier in Europa. Präsentiert von meinem technisch, ich würde sagen, sehr, sehr affinen Zwillingsbruder, Gabor 2.0.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 AM Finanzmarktupdate von Gabor Steingart.
Werfen wir einen Blick darauf, was die großen US-Finanzmedien heute früh bewegt. Das Wall Street Journal beschäftigt sich mit Volkswagens Existenzkampf. Vorstandschef Oliver Blume erwägt demnach, sein Sparprogramm mit bis zu 100.000 wegfallenden Stellen notfalls am Aufsichtsrat vorbei direkt den Aktionären vorzulegen. Das wäre in der deutschen Unternehmenslandschaft ein beispielloser Schritt. Dazu zitiert wird die mächtige Betriebsratschefin Daniela Carvalho. Volkswagen ist kein Konzern, der ausschließlich nach kapitalistischen Regeln funktioniert. Aufgrund seiner Geschichte gehört Volkswagen auch den Beschäftigten. Wie konkret die Pläne bereits sind, zeigt ein vertraulicher Bericht für die morgen und am Freitag laufende Aufsichtsratssitzung, über den die Wirtschaftswoche berichtet. Demnach hat der Vorstand bereits einstimmig beschlossen, die Produktion schrittweise ab 2031 in den Werken in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm einzustellen. Brisant dabei, weil das Ende einer Produktion laut Konzernsatzung anders als der Bau neuer Werke keine Zustimmung des Aufsichtsrats braucht, könnte Blume diesen Teil seines Sanierungsplans ohnehin am Gremium vorbei durchsetzen. Die Financial Times berichtet mit einer Exklusivrecherche darüber, wie Russland dem Iran heimlich beim Bau hochmoderner Marschflugkörper hilft. Das Programm laufe seit 2023, beschäftige einige der erfahrensten russischen Raketenspezialisten und ziele auf ein Antriebssystem, das Marschflugkörpern ein Mehrfaches der Schallgeschwindigkeit ermöglicht. Eine Technologie, die laut Experten US-Flugzeugträger und Kriegsschiffe im Nahen Osten bedrohen könnte. Aufgedeckt hat die Zeitung das Programm über geleakte russische Korrespondenz, Reiseunterlagen und Patentanalysen.
Den Frontrunners Podcast hören Sie auf The Pioneer und bei Spotify und Apple Podcast. Los geht's.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass eine Frau, die mal mit gebrochenem Englisch und ohne jedes Management in Hollywood aufschlug, später selbst zu einer Institution der Traumfabrik geworden ist. Die Rede ist von Selma Hayek. Die mexikanische Schauspielerin feiert heute ihren 60. Geburtstag. Geboren und aufgewachsen in Mexiko, und sie hatte schon als Kind ein klares Ziel vor Augen: das Rampenlicht. Nach Anfängen auf der Theaterbühne bekam sie die Hauptrolle der Telenovela Teresa. Wurde in Mexiko zum Serienliebling. Ihre Rolle war perfekt für ihr ohnehin temperamentvolles Naturell. Eine unbequeme, ehrgeizige junge Frau, die aus ärmlichen Verhältnissen stammt und alles und jeden manipuliert, um in der Welt von Luxus und Glamour den Aufstieg zu proben.
¿Te das cuenta el daño que me acabas de hacer? Esto no te lo voy a perdonar nunca, Mario.
¿1991 packte sie die Koffer und zog nach Los Angeles. Dort kannte sie plötzlich niemand mehr. Woher auch? Die ersten Jahre liefen also zäh, kleine Rollen, viele Absagen, bis der amerikanische Filmregisseur Robert Rodriguez sie 1995 an seine Seite holte. Der brauchte für seinen Actionfilm Desperado nämlich noch eine schlagfertige Buchladenbesitzerin. Von da an kam ihre Hollywood-Karriere so richtig in Fahrt. Selma spielte in einem Blockbuster nach dem nächsten mit und wurde 2003 schließlich für den Oscar nominiert für ihre Rolle als Frida Kahlo.
I told you who I was when you married me.
Yes, you did, and I married you anyway. And you promised to be loyal.
Mittlerweile zählt sie zu den bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Ihr Vermögen wird auf 200 Millionen US-Dollar geschätzt. Also, den amerikanischen Traum, den gibt's eben nicht nur in den Filmen. Oder kurz gesagt, Happy Birthday, Selma Hayek.
Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in diesen neuen Tag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi